SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Ich will jetzt gar nicht sagen, dass alles schlecht ist, aber grundsätzlich könnte man doch mal sagen, es wäre doch schön, wenn das Saarland mal general überholt wird, oder? Einfach wie bei einem Altbau alles renovieren und schick machen, was gemacht werden muss. Straßen oder Schulen oder auch Ministerien. Vieles müsste bei uns ja dringend saniert werden. Und dafür gibt es jetzt Geld aus Berlin. Mehr als 1 Milliarde Euro aus dem Sondervermögen insgesamt. Die Kommunen reiben sich schon die Hände, aber so einfach ist das nicht, denn jetzt offenbar gibt es schon Streit um dieses Geld oder zumindest Diskussionen. Denise Friemann weiß mehr.
Kaputte Straßen, Schwimmbäder und ganz allgemein marode Infrastruktur. Damit haben sowohl das Saarland an sich als auch die Kommunen im Einzelnen zu kämpfen. Das große Infrastrukturpaket der neuen Bundesregierung könnte zumindest ein wenig Linderung verschaffen. Mehr als 1,1 Milliarden Euro sollen in den nächsten 12 Jahren ins Saarland fließen, also jedes Jahr etwa 97 Millionen. Der Städte- und Gemeindetag hat einstimmig in seinem Präsidium die Forderung beschlossen, dieses Geld soll zu 100% an die Kommunen gehen. Der Merziger CDU-Oberbürgermeister Hoffelt, der auch Mitglied im Städte- und Gemeindetagspräsidium ist, erklärt das so.
Ich glaube, das Land sollte sehen, und ich bin davon überzeugt, man sieht das auch so, dass sie hier vor Ort Schulen haben, Kitas haben, Sporthallen haben, Bürgerhäuser haben, von denen letztlich dann auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort profitieren, und für die sind wir letztlich da.
Die saarländische CDU steht gesammelt hinter dieser Forderung. CDU-Landeschef Toscani sagt, die Kommunen würden nun mal die Hauptlast bei der Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur tragen, und er bringt auch noch ein weiteres Argument ins Spiel.
Das Land hat sich ja mit dem Transformationsfonds ein großes Sondervermögen und damit Spielraum geschaffen, um seine, also die Infrastruktur des Landes, zu ertüchtigen. Unsere Kommunen gehören mit weitem Abstand zu den Finanzschwächsten in ganz Deutschland. Das ist mittlerweile ein echtes systemisches Problem für unser Bundesland. Und deshalb halten wir es für absolut gerechtfertigt, dass die kommunale Ebene diese gesamten Infrastrukturmittel des Bundes bekommt.
In der saarländischen SPD sieht man das offenbar ein bisschen anders. Der Bürgermeister von Marpingen, Weber von der SPD, ist ebenfalls Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindetags, der ja für diesen Vorschlag gestimmt hat, und auch Vorsitzender der saarländischen Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik. Im SR-Interview sagte er aber:
Man muss natürlich aber auch sagen, dass es hier verschiedene Ebenen gibt, die wir im Prinzip auch bedenken müssen. Infrastruktur macht zum Beispiel ja nicht an Gemeindegrenzen halt. Ich denke, da muss man einen sinnvollen Mittelweg finden, dass wir hier Kommunen und Land Hand in Hand arbeiten können.
Ähnliche Argumente hat auch der saarländische Finanzminister von Weizsäcker, ebenfalls SPD. Er verwies auf wechselseitige positive Effekte und hoffte auf gute Gespräche und eine Einigung mit den Kommunen. Wer am Ende wie viel von dem Geld bekommt, ist also längst noch nicht geklärt. Was aber jetzt schon klar ist, es wird auf gar keinen Fall ausreichen, um die saarländische Infrastruktur zu sanieren. Alleine die Kreisstadt Merzig bräuchte laut Oberbürgermeister Hoffelt 50 Millionen Euro, um ihren Sanierungsstau aufzulösen. Und dann gibt es ja noch viele andere Kommunen, in denen es ähnlich schlecht aussieht.
Erst die Dillinger Hütte und dann auch noch in Bexbach. Heute Morgen hat es gleich an 2 Orten im Saarland gebrannt. In Dillingen ist der Brand schon wieder gelöscht, in Niederbexbach. In der Fischerhütte, da wollen wir jetzt wissen, was da los ist. Da haben wir nämlich unsere Reporterin Lena Schmidtke geschickt. Wir haben heute Morgen oder heute Vormittag schon von ihr gehört, dass dort vielleicht in der Fischerhütte noch Glutnester unterm Dach sind. Deswegen ist die Feuerwehr in Alarmbereitschaft, denn wir wissen, es ist so verdammt trocken bei uns im Saarland. Wenn da was überschlägt, dann kann da im Wald einiges passieren. Lena, was ist denn gerade los in Niederbexbach? Brennt es noch?
Nee, es brennt zumindest erkennbar nichts mehr. Es wurde auch gerade ganz schön laut. Das Dach der Fischerhütte ist nämlich von so einem Spezialbagger des THW abgerissen worden. Und das ging eben nicht anders, hat mir Einsatzleiter Dominik Klein von der Feuerwehr Niederbexbach verraten.
Mit der unteren Bauaufsichtsbehörde wurde jetzt beschlossen, dass das Dach komplett entfernt wird, um weitere Brandnester zu entdecken.
Weil du hast es ja schon gesagt, Timon, es ist verdammt trocken im Saarland und da muss eben auch jede kleine Unwahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Jede Zigarette ist hier höchst gefährlich im Waldbereich oder Feldbereich. Die Waldbrandgefahr ist nach wie vor sehr hoch. Und das hat sich auch hier in diesem Einsatz gezeigt, das hätte zu einer Katastrophe können ausarten.
Ja, weil als die Feuerwehr heute Morgen gegen 7:30 hier ankam, da hat sich das Feuer eben rasant ausgebreitet, etwa 1 Meter pro Minute.
2-3 Meter weiter, dann wäre es oben über die Kuppe halt in Felder geschlagen, dann hätte der komplette Wald hier in Flammen gestanden, plus Felder.
Ja, und da ist auch so ein schwarzer Fleck direkt hinter der Fischerhütte zu sehen, abgekokelte Bäume und es liegt auch so ein verbrannter Geruch in der Luft und natürlich überall am Gebäude schwarze Brandflecken. Dabei hat auch gar nicht die Fischerhütte selbst gebrannt oder angefangen zu brennen, sondern ein kleiner Verschlag daneben, so ein Drahtgestell, wo Handwerkszeugs untergebracht war, also Schubkarren, Rasenmäher und sowas.
Das war der primäre Brand, das hat natürlich dann auch auf die Fischerhütte übergeschlagen. Dieser Verschlag war offen. Zur Brandursache sagt die Polizei, sie geht momentan von Brandstiftung aus. Mit welcher Quelle das jetzt entzündet wurde oder möglicherweise entzündet wurde, ist uns jetzt auch noch unbekannt. Morgen früh kommen die Ermittler vom LKA, die dann hier Ermittlungen durchführen.
Ja, und bis dahin gilt eben Brandursache unklar. Was auch immer es war, Bernd Wagner vom Angelsportverein, dem die Hütte hier ja gehört, der ist schon den ganzen Vormittag hier und beobachtet die Löscharbeiten.
Ich dachte, es ist wieder alles kaputt. Ich hatte privat auch schon mal einen Brand. Das war eine ziemlich schwierige Zeit.
Ja, er ist eins von 80 Mitgliedern des Vereins und der hat natürlich auch Angst um die Fische im Teich.
Habe Angst, dass die kaputt gehen durch das Löschwasser. Dann ist es wahrscheinlich mit Chemikalien vollgepumpt und dann gehen die Fische kaputt. Dann müsste der Weiher auch ausgepumpt werden, das Schlamm raus.
Ja, und wie es mit dem Angelsportverein und der Fischerhütte weitergeht, das ist noch unklar. Die Feuerwehr geht tatsächlich von einem Totalschaden aus. Da ist einfach so viel verbrannt und das Dach inzwischen ja auch ganz ab. Aber die Brandbekämpfung, die hat nun mal Priorität. Mit Wärmebildkameras wird jetzt nochmal alles kontrolliert, hat mir Dominik Klein erklärt.
Wir haben jetzt im Hang noch eine Lage entdeckt, dort brennt noch Holz etwas oder glüht etwas, das wird jetzt noch momentan abgelöscht. Ansonsten wird der Dachgiebel jetzt noch eingerissen, letzte Brand- oder Glutnester freigelegt, die werden von uns abgelöscht und dann sollte eigentlich bald Einsatzende sein.
Alles ganz gründlich also, tatsächlich rücken auch schon die ersten Einsatzkräfte hier ab. Also es ist zumindest ein Ende abzusehen hier in Niederbexbach und es gibt noch eine gute Nachricht, Semin, Asbest war in der Fischerhütte, was ja ein recht altes Gebäude ist, nicht verbaut.
Ja, das ist ja auch eine gute Nachricht für die Feuerwehrkräfte vor Ort. Vielen Dank, Lena Schmidtke. In einer Fischerhütte in Niederbexbach hat es heute gebrannt. Das Saarland könnte Fußball-Weltmeister werden. Fußball-Golf-Weltmeister. 10 Spieler vom ersten Fußball-Golf-Club Saarland haben sich nämlich auf den Weg gemacht zur WM nach Tschechien. Und SR3-Reporter René Henken hat 2 von denen getroffen, und zwar Florian Müller und Andreas Klinkert. Und mit ihnen auch mal eine Runde gespielt, um mal zu gucken, wie funktioniert Fußball-Golf überhaupt.
Jetzt sind wir hier bei euch auf der Anlage. Hier die erste Station, würde ich jetzt mal sagen. Wie sind jetzt die Regeln? Wie würde man jetzt starten?
Also wir sind jetzt hier am ersten Loch. Wie beim Golf auch, hat jedes Loch hat eine Paarzahl und die Paarzahl darf man mal 2 spielen. Und wenn man es in der angegebenen Schusszahl nicht packt, bekommt man einen Strafschlag. Also hier an Loch 1 haben wir Paar 3, das heißt wir haben 6 Schuss. Wenn wir es in 6 Schuss nicht hinbekommen, bekommen wir die 7 aufgeschrieben.
Okay, und wo ist jetzt das Loch?
Da vorne ums Eck.
Da vorne ums Eck. Ja,
sieht man jetzt hin.
Klassischerweise wie beim Golf, 18 Loch, ist ein Parcours. Je nachdem, wie groß ein Turnier ist, gibt es mehrere Runden. Und wer dann am Ende die wenigsten Schüsse für alle Bahnen gebraucht hat, der gewinnt das Turnier.
Sucht einen Außenriss dann, oder?
Ja, das war jetzt optimal gelaufen.
Ja, hätte ich jetzt so nicht hinbekommen.
Florian Müller hat am ersten Loch direkt mit 2 Versuchen getroffen. Für ihn wird es in Tschechien schon die 8. Weltmeisterschaft.
Ja, ich kenne die Anlage, ich spiele die Anlage gerne. Ich bin letztes Jahr war ich unter den Top 20 in Tschechien. Also Top 20 wäre schon das Ziel. Alles, was darüber hinausgeht, wäre hervorragend. Darunter denke ich gar nicht.
Ein Top 20 Platz, wobei ich jetzt nicht so oft war, dort war wie er. Also Top 50 ist mein Minimum an Ziel, aber so die Top 20 würde ich auf jeden Fall gerne angreifen. Vor allen Dingen letztes Jahr bin ich in Ungarn bei einem gleich großen Teilnehmerfeld, wurde ich 23 da und das war weit über meinen gesteckten Zielen und jetzt bin ich natürlich hungrig und will mehr.
Hauptantrieb für Dominik Müller und seine Kollegen sind Ruhm und Ehre. Große Siegprämien gibt es beim Fußballgolf nicht, auch wenn der Sport immer bekannter wird, vor allem in Tschechien.
Die werden tatsächlich am Sonntagnachmittag das Finale im Fernsehen übertragen. Also das ist schon für unseren Sport was Großes.
Im Gegensatz zu Fußball ist Fußballgolf ein Einzelsport. Jeder kämpft für sich. Trotzdem sind sie eine große Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft, das macht auch einen Großteil davon aus. Ich freue mich jetzt schon drauf, nächste Woche abends beim Essen zusammenzusorgen, einfach nur ein bisschen dumm zu schwätzen, der Tag Revue passieren zu lassen und am nächsten Tag dann nochmal Fußballgolf zu spielen.
Also es ist hier nicht nur so, dass wir Saarländer das sind, sondern hier die Community, wir kennen uns alle. Man hat mittlerweile Freunde überall, wo man hinkommt und das ist einfach das, worauf man sich danach freut und das ist das Schöne bei uns.
Ja, ich muss wirklich sagen, das klingt doch tipptopp. Man kommt rum beim Fußballgolf in viele verschiedene Länder. Nur das mit den Regeln, das müsste man mir nochmal erklären. Es ist offenbar eine geologische Sensation. In der Vulkaneifel wurden neue Mare entdeckt. Mare kennen wir vor allem als Seen. Vielleicht waren sie ja schon drin schwimmen oder sind dran vorbeigefahren. Auf der A1 sieht man ja auch Schilder an der Autobahn. Das sind Vulkankrater. Jetzt fragen Sie sich sicherlich, und habe ich mich auch gefragt, wie kann man denn da neue Mare entdecken? Die müssen doch schon aufgefallen sein. Aber hier handelt es sich um unterirdische Mare. Anna-Karina Blessmann erklärt uns mehr und weiß mehr darüber.
Wenn Sabine Kummer über eine Wiese bei Steffeln läuft, erinnert sich die Geologin vom Natur- und Geopark Vulkaneifel daran, wie sie genau hier, unter der Wiese verborgen, ihr erstes Mar entdeckt hat.
Da kommt wirklich Freude auf. Man findet etwas, wo man vorher nichts vermutet hat und wo auch nichts sichtbar ist.
Denn eigentlich wollte Kummer nur einen bereits bekannten Vulkan unter der Erde neu vermessen, erinnert sich auch Georg Büchel von der Uni Jena, Leiter des Forschungsprojekts.
Da sagte ich, geh über diesen Rand hinweg dieses Vulkans und dann, wenn die Werte niedrig werden, dann kannst du bitte zurückkommen. Und Sabine ist gegangen und gegangen. Ja, die Werte sind und bleiben hoch. Und so hat sie das allererste Mal entdeckt.
Für die Wissenschaftler war das eine Sensation, denn bisher dachten sie, dass sie hier schon alle Mare kennen. Dass sie hunderttausende Jahre verborgen blieben, liegt daran, wie sie entstehen. Magma und Wasser treffen unterirdisch aufeinander, explodieren und reißen einen Krater in die Erde. Der kann sich mit Wasser füllen. In den meisten Fällen füllt sich das Mar aber mit Sediment, sodass es nicht mehr zu sehen ist. Durch neue, sehr genaue Laserdaten der Erdoberfläche hatten die Forscher jetzt aber eine Ahnung, dass es doch mehr Mare als gedacht geben könnte. Also hat man mit einem Magnetometer danach gesucht.
Das Magnetometer misst Veränderungen in den magnetischen Eigenschaften des Untergrundes. Und da sieht man dann den Unterschied zwischen den umgebenden Gestein und diesen jungen vulkanischen Gestein.
Auch jetzt kann Sabine Kummer mit dem Magnetometer genau feststellen, wo das von ihr entdeckte Mar liegt. Höhere Werte zeigen das Mar an, weil vulkanisches Gestein mehr eisenreiche Mineralien enthält.
Wird höher, kontinuierlich. 48 haben wir jetzt schon. Wir haben das Mar gefunden. Ich stehe schon drin.
Über 3 Jahre hat das Forschungsteam so die Vulkaneifel neu kartiert. Die Erkenntnis, statt bisher 77 gibt es in der Vulkaneifel etwas mehr als 100 Mare. Für Kummer ist deshalb wichtig,
dass wir eine UNESCO-anerkannte Region sind für die spezifische Dichte an Marvulkanen. Und dass sich da jetzt was tut, da sind wir stolz drauf, nachdem 3 Jahre hier wirklich sehr, sehr viel gearbeitet wurde.
Hunderttausende Jahre wurden sie übersehen, jetzt haben Geologen sie mehr oder weniger durch Zufall entdeckt. Mare, unterirdische Vulkankrater in der Eifel. Und man weiß jetzt, es gibt mehr davon als ursprünglich gedacht. Schwimmen können wir leider nur in den schon bekannten an der Oberfläche.